Herr Dück, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns wieder unterhalten können mal. Heute wollen wir über Fachkräftemangel oder noch größer definiert Personalmangel reden. Es gibt zu wenig Leute, man weiß nicht, wo die sind. Ich habe gerade in der FAZ gelesen, dann kam dieses Wort Arbeiterlosigkeit auf, was ja aber eigentlich offiziell auch Arbeiterinnenlosigkeit heißen müsste, wenn man es genau nimmt. Und da wurde so propagiert, dass da ein Umdenken stattfinden muss, weg vom so Arbeitgebermarkt, könnte man ja sagen, hin zu einem Arbeitnehmermarkt, die so wie damals im Wirtschaftswunder sozusagen eine größere Macht haben. Sehen Sie das auch kommen oder haben Sie schon kommen gesehen vorher?
Ja, das in den USA gibt es das schon länger. Also die werden ja öfter gekündigt, also da ist es lockerer und wechseln auch von selber mehr die Stelle. Es ist auch üblich, die Wohnung zu wechseln öfter mal. Das macht denen nichts. Also alle 5 Jahre woanders hinzuziehen. Und die haben auch nicht so unbedingt eigene Häuser, da verkaufen sie eben gleich oder so. Das hängt nicht so an der Heimat. Und da sieht man das schon länger. Also das heißt The Great Resignation, also nicht Resignation, sondern Kündigung, die größte Kündigungswelle. Und manche sagen The Big Reshuffle, also praktisch The Big Quit heißt es.
Ja.
Und vielleicht trifft es am besten, das läuft unter The Big Reshuffle.
Und das also heißt dann?
Die Leute, wenn sie gekündigt werden, sagen wir wegen Corona oder überlegen sich dann halt auch, welchen Job sie dann noch nehmen wollen. Also ketzerisch gesagt, wenn man den Mindestlohn auf 12 Euro anhebt, dann sind das relativ viele Arbeitsplätze. Und wenn ich da gekündigt werde, kann ich mir dann aussuchen, welchen ich da von diesen nehme. Also von diesen unterbezahlten Jobs. Also wenn ich kann gut Pfleger verstehen, die jetzt irgendwie fast so nah von Stresstod gemanagt worden sind. Ja, also weil sie auch dauernd Corona ersetzen müssen. Also da sind ja andere Pfleger, die fehlen dann. Und dann müssen im Prinzip stellt ja keiner neue Pfleger ein. Da müssen wir wahrscheinlich auf Dauer so müssen 80-70% der Mitarbeiter 100% Leistung bringen und das bringt die fast um. Das ist im Krankenhaus so. Ich habe selber in unserer Familie, ich habe so einen Enkel im Kindergarten, da ist Tagesform, also ob gerade eine Gruppe Corona hat oder die Erzieher weg ist und so weiter. Und es ist völliges Chaos und die Leute sind wirklich alle nah vorm Burnout und dann kann man sich überlegen, wenn man dann zu Hause ist oder entlassen worden ist, welchen Job man dann von diesen 12-Euro-Jobs haben will. Und dann ist Taxifahrer vielleicht gar nicht so schlecht oder weiß ich was. Und das meine ich mit Reshuffle, man kann sich überlegen, was man dann tut. Es muss nicht dasselbe sein. Und bei den Jobs unten hat man sie eigentlich so gemacht, dass sie angelernt werden können. Also ich habe dann praktisch die Auswahl. Es ist nicht so, wie wenn ich jetzt Mathe-Prof persönlich bin, dann habe ich ein Problem, wo komme ich noch irgendwie unter zu einem etwa denselben Gehalt. Das ist schwierig. Aber jetzt bei den Low-Wage-Gruppen ist das egal. Und das findet gerade statt. Ich nehme auch an, dass viele Leute sich überlegen, ob sie nochmal in denselben Beruf gehen, weil es ja, wenn ich jetzt Pfleger werde, weiß ich, dass ich verheizt werde im Augenblick. Es muss nicht für immer sein.
Ja.
Wenn ich in die Eventbranche gehe, weiß ich, dass unter Umständen ich im November wieder vor die Tür gesetzt werde, weil Corona dann hochfährt.
Und dann kommen die jetzt erst gar nicht zurück.
Ja, warum soll ich da hingehen?
Ja.
Ja, wenn da in der Flugsicherung da Gepäckchaos und Kofferchaos ist, dann sagen sie, kommt doch her und wir stellen Leute ein. Warum soll ich da hingehen? Also ich habe vorher gesagt, es ist vielleicht ein guter Job, da das Gepäck zu durchleuchten und jetzt gucke ich das im Fernsehen an, was da los ist, dann sage ich, ich will da nicht Opfer von so Missmanagement werden und dann suchen sie sich halt andere Jobs oder warten einfach nehmen Sozialhilfe in Kauf oder so und sagen, also für die paar hundert Euro mehr im Monat lasse ich mich nicht verbrennen.
Das
werden auch nicht umziehen wegen sowas. Also das fällt ja auch weg. Also wenn man jetzt für einen besseren Job umziehen müsste, das würde man sich in normalen Zeiten überlegen. Aber wenn das so unsicher ist, was die Arbeitgeber mit einem machen, dann so. Und jetzt sitzen die Arbeitgeber auf dem Trockenen. Ich habe ein Buch geschrieben zur Volkswirtschaftslehre. Der Abschied vom Homo Oeconomicus heißt das, von 2007. Da habe ich die These gemacht, dass alle das ist eine schneidige These jetzt.
Das was?
Eine schneidige These. Schneidige dass These, alle Volkswirtschaftstheorien falsch sind. Und zwar gibt es Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen. So ungefähr so 10 Jahre hoch. Ja, also kommt eine neue Technologie, also Internet oder SAP oder irgendwas kommt neu. Und dann gibt es wieder so, wenn es ausgelutscht ist, die ganze Sache, geht es irgendwie wieder runter. Und dann retten sich die Unternehmen in Kostensparen. Das machen sie jetzt seit vielen Jahren. Und die Forscher an den Universitäten interessieren sich dann, wenn es hochgeht, für Maslow-Pyramiden. Also der Mitarbeiter will eigentlich doch Selbstverwirklichung so an der Spitze. Hat Grundbedürfnisse, hat er, es hat fast Beamtenstatus, dann muss man ihm noch Ehren geben und eine Urlaub finanzieren, eine goldene Uhr zum 30-jährigen Jubiläum. Dann wird man so richtig gepampert. Kriegt eine Weltreise nach 40 Dienstjahren. So, das war früher üblich. Also wenn das vergessen worden ist, das war üblich. Und dann werden die alle so gut behandelt. Und wie gesagt, Maslow-Pyramide wurde ganz oft zitiert jetzt in früheren Jahren. Und dann plötzlich wird es eng. Dann hat man versucht, eben die ganzen Arbeitskräfte aus Konkurrenzgründen nach also Bulgarien, Weißrussland und Rumänien und dann Vietnam und so weiter zu geben, so in wo man noch Einfluss hat, Indien und so weiter. Und dann sagt man den Mitarbeitern hier, ihr müsst auch Gürtel enger schnallen, wollen wir nicht mehr so viel Lohn bezahlen, sonst gehen wir ins Baltikum oder sonst wo. Und dann hat es so eine Einsparwelle gegeben. Und dann heißt es nicht mehr, der Mitarbeiter ist unser wertvollstes Gut, sondern der Mitarbeiter ist einfach der lästigste Kostenblock.
Und die menschliche Ressource.
Ist ja dann eine Human Resource.
Ja. Ja? Heißt es ja bis heute.
Bis heute. Ja. Ich habe mich mal beschwert bei IBM Paris, bei der Europazentrale. Das ist schon lange her. Ich habe gesagt, ich will keine Ressource sein. Und da haben sie geschrieben, das sagen alle so, das ist nicht als Beleidigung gemeint, das müsste ich hinnehmen, kam als Antwort.
Aber jetzt müssen
Sie sich nur, praktisch, man hat so eine Welle in der Wirtschaftsbewegung und wenn man jetzt so ketzerisch ist, also 20 Jahre geht's hoch, dann nimmt man die Maslow-Pyramide und sagt Freiheit und so weiter und 20 Jahre geht's runter. Und da muss man Kosten einsparen, Effizienz machen und so weiter und Optimierung. Und die Forscher an den Universitäten sind dann irgendwie, wenn sie in der Phase aufwachsen, schreiben eine Doktorarbeit, eine Habilitation und halten das für wahr, was sie finden. Dann kommt aber die andere Phase, dann sind sie wahrscheinlich schon 50 und dann machen sie da bis zur Pension weiter und sagen, die Leute mit der Effizienz spinnen. Und jetzt sind nur noch Effizientleute da, die machen eine Doktorarbeit, Habilitation und so weiter, schreiben da Arbeiten, wie man effizient arbeitet und glauben auch, dass es wahr ist, weil es so lange dauert. Und dann gibt es diese zwei immer gegeneinander stehenden volkswirtschaftlichen Ideen, dass der Mensch ein Kostenblock ist. Ja, und in der Religion gibt es das auch, also oder in der Philosophie, dann sagt er, alle Menschen sind Gotteskinder, das ist so Maslow-artig, oder alle Menschen sind einfach nur Tiere und man muss ihnen die Arbeitsunwilligkeit rausprügeln oder man muss ihnen irgendwie immer nur so Geld vor die Nase hängen. Nicht zu viel geben auf einmal, damit er nicht sich hinsetzt.
Aber finden Sie nicht auch, dass das jetzt so, auch diese langen Zyklen so komplett durcheinander geraten ist?
Die sind natürlich ein bisschen durcheinander. Früher hatte man mehr so als Volkswirtschaft, dass es so Hochkonjunktur und Tiefkonjunktur ist. Das heißt, die Güter hatten, es gab mal mehr Nachfrage, mal weniger nach Häusern oder so, je nachdem. Und man hat so irgendwie eher, weil die Gründe gar nicht so offensichtlich waren, dafür hat man einfach angenommen, es gibt so Zyklen. So. Und jetzt gibt es halt einen richtigen Zyklus durch die Digitalisierung. Die Digitalisierung bewirkt im Prinzip, dass vieles dematerialisiert wird. Also man kann durch IT einfach die Geräte viel kleiner machen. Also ich muss ja nicht jetzt so einen Schrank haben, so einen Computer so groß wie ein Container. Seekontainer, der kann ja ganz klein sein. Ich erinnere mich auch noch an unseren ersten Farbdrucker bei IBM, der Tektronics. 21, ich glaube, er hat 20.000 Mark gekostet. So ein Schrank, die Kopierer auch. Ja, und jetzt haben wir so ein Wunderwerk, so einen kleinen Drucker, den man bei Aldi für 39,90 kauft, wo ich überhaupt nicht weiß, wie man den hinkriegt. Ich bewundere den immer. Also der kann Faxen kopieren, hat 4 Farben drin, die kriege ich noch mit, so zu den 39 Euro dazu. Und kann überhaupt alles und WLAN und Bluetooth, Bluetooth, was früher mal 800 Euro Mark gekostet hat, als man es erfunden hat, hat man gesagt, das wird nie kommen, weil das teurer ist als der Drucker, das Bluetooth alleine. Und so. Und dann geht das alles weg und dann ist nur so ein kleines Teil da, was früher so ein Container war. Und das vollzieht sich halt in allen Dingen, bald wahrscheinlich auch bei Autos. Also das ist jetzt noch so die letzte Sterbeblüte sozusagen, wenn der das Baum Auto noch mal das, ja, der SUV, ja, ja, ja. Also aber demnächst hat man dann eben Transportdienstleistungen und so weiter. Und die reinen materiellen Dinge, also was man so echt produzieren kann, die sind relativ automatisch und sind weniger. Ja, und ich muss jetzt nicht so wahnsinnig viel Spiele haben, ein Handy für 50 Euro reicht auch, also im Prinzip. Ja, und das kostet natürlich viele Arbeitsplätze.
Und die Unternehmen müssen sich doch aber, weil es per se zu wenig Leute gibt, weil die Menschen sich mehr Gedanken darüber machen, müssen sich doch irgendwie attraktiver machen. Also das heißt, für die Arbeitnehmer, damit die dann so wiederkommen, selbst in der Unsicherheit, die ja jetzt noch herrscht. Ja, ich
meine, natürlich gibt es eine Menge Serviceberufe, die würden man gerne besetzen. Da finde ich, also persönlich oder müsste man mal länger drüber nachdenken, dass unser Erziehungssystem nicht stimmt. Also weil ja viele Leute einfach so, die kriegen gerade mal vielleicht einen Hauptabschluss oder Hauptschulabschluss oder auch Mittelstufe, aber sind in dem Sinne nicht vernünftig erzogen. Also dass man sie in so einem besseren Hotel normal so einen Teller hinsetzen kann. Dazu muss man doch irgendwie ein bisschen freundlicher sein und sagen, wollen Sie noch einen Rotwein? Da kann ich Ihnen den empfehlen. Und wenn ich keine Ahnung habe, sage ich hole gleich einen oder so, dass man so ein bisschen irgendwie auf Augenhöhe mit den Kunden reden kann. Und das geht ein bisschen verloren, weil man in der Schule einfach nur so, weiß ich, Monsunwinde lernt oder Klimadiagramme und alles so ein Kram. Aber man lernt nicht mehr sozusagen in der richtigen Gesellschaft auf Augenhöhe mit sozusagen Leuten, mit den Kunden zu reden, die vielleicht einen höheren Status haben vom Vermögen her. Also man lebt ja von denen, indem man den Service gibt, und dann muss man im Grunde mit denen auch vernünftig reden können. Und darum kümmert es an sich nicht. Ja.
Und ihr, aber jetzt die Unternehmen, Sie haben ja immer sehr viel über Manager geschrieben quasi und auch kritisiert, also vor allem kritisiert, würde ich sagen.
Ich habe nur festgestellt,
beschrieben, wie es ist. amüsiert zugesehen. Was müssen die denn jetzt machen, damit die Leute zurückkommen, wenn denn dann überhaupt noch Leute da sind, die solche Jobs machen wollen? Wie macht man das
attraktiver? Das hängt ab, attraktiver machen hängt ab von wahrscheinlich von auch ein bisschen von den Berufen. Bei DM heißt es notorisch, wenn man darüber was liest, dass die Leute glücklich sind, sieht auch so aus, wenn man da reingeht. Ja? Ja, ist nicht wie früher bei Schlecker, also um ein Negativbeispiel zu nehmen, was es nicht mehr gibt. Also
muss ich keinen kritisieren.
Die hängen da rum. So und müssen alles gleichzeitig machen, müssen einräumen, das und das ist ja immer nur einer im Laden gewesen bei Schlecker, und die werden wirklich dann auch ausgenutzt voll. Und bei DM, der Götz Werner ist gestorben, ne? Oder? Neulich. Der hat eben da so für Menschlichkeit gesorgt, das kann man tun. Bei den höheren Jobs ist was ganz anderes wichtig, da muss man die Leute vielleicht mal ein bisschen in Ruhe arbeiten lassen. Da stellt sich die Frage, klingt wie eine Kritik, ist aber nur eine Feststellung. Ich stelle fest, dass jetzt in den höheren Berufen, also bei Ingenieuren oder IT-Leuten, also in diesen ganzen Firmen, so BMW, Siemens, IBM, Pharmafirmen und so weiter, da sind ja die Mitarbeiter höher gebildet als das Management normalerweise. Die Management haben dann oft einfach BWL studiert, ich habe das auch studiert, ich habe mich gewundert, wie man dafür, also als Student noch mit 17 habe ich angefangen zu studieren, denke, das studieren die, das wäre interessant, ja, also in Mathe muss man echt was können, in BWL, da muss man nur irgendwas auswendig lernen, was man eigentlich nicht braucht, so richtig, also. Das hat sich irgendwie nicht so geändert. Und dann kommen Leute, die einfach nur so lernen, wie Tabellen zu analysieren und so weiter, kommen und scheuchen da jetzt Doktor der Chemie hin und her, so als wenn sie Lakaien sind. Das gehört sich einfach nicht. Es ist auch unangemessen. Es ist nicht auf Augenhöhe. Und ich denke, den Zahn werden jetzt die Leute ihn heute ziehen, weil sie ja heute jetzt so gesuchte Arbeitskräfte sind. Und dann müsste man im Grunde auch Manager mal abwählen können. Also
Abwählen, die Mitarbeiter,
nein,
die
die,
Manager
also
wählen.
praktisch, wir haben Statistiken gesehen. Ich habe welche gesehen bei HR-Firmen, die jetzt beraten, andere Firmen, die messen, welche Managerstile die haben. Da gibt es so einen ganz berühmten Artikel von Goleman. Das ist der, der das bekannte Buch über Emotional Intelligence geschrieben hat, emotional Goleman. Der hat sich nicht nur mit Intelligenzarten beschäftigt, sondern auch mit verschiedenen Leadership-Styles. Den Titel weiß ich nicht. Es heißt irgendwie Leadership Style Goleman und man muss irgendwie fünfmal weiterklicken bei Google, dass man es also nie ohne Paywall findet, aber man kann ihn lesen.
Okay.
Ein sehr wertvoller Artikel. Und er sagt, sie haben diese Untersuchung festgestellt, sie haben mehrere Managerstile entwickelt, also sozusagen herauskristallisiert, wie welche es gibt. Das ist sowas wie Gutsherrenart, also ich bin der Herr. Und dein Gott, so ungefähr. Coercive heißt das, also zwingen, unter Zwang. Es gibt Affiliate, also die machen ein gutes Betriebsklima. Es gibt demokratische, dass man so das mehr abstimmen lässt. Es gibt so Leute, die Vorbild sind. Es gibt Leute, die die Mitarbeiter coachen. Also nur immer, dass man das Beste aus ihnen macht, sozusagen, dass sie dann einfach vielfach besser arbeiten, zum Beispiel. Und es gibt Pacesetter. Und das ist so wie Steuermann beim Rudern. Also da das meinte ich, acht arbeiten echt und trainieren wie die Teufel. Und einer sitzt, das ist jetzt gemein, aber da sitzt so ein kleiner dahin und sagt, schneller, schneller, schneller.
Jetzt
Ja,
ist ganz
so.
vorne und
Und
fährt
der
rückwärts.
wird vielleicht am höchsten, also in der Firma wird der am höchsten bezahlt. Und das ist nicht okay. Und da müsste man irgendwo sagen, wir sind irgendwie doch ein Team. Und die heißen Pacesetter im amerikanischen Jargon. Und man hat nachgemessen in Unternehmen, welchen Stil die Manager faktisch haben. Also macht man so eine 360-Grad-Feedback oder so und dann Fragebogen untersuchen. Und da kommt dann raus, dass noch immer vielleicht 5, 10, 15% coercive sind, also rein Zwang mit und schreien und so weiter, cholerisch sind. Und der ganz überwiegende Teil, also locker mehr als die Hälfte, also bis 80% Pacesetter sind. Also die sagen einfach, das sind die Ziele, macht die Ziele, wie weit seid. Sie kommen immer und sagen, wie nicht mach schneller, sondern wie weit seid ihr? Habt ihr die Zahlen? Habt ihr den Deal an Land gezogen? Wie sind die Kennzahlen? Seid ihr weitergekommen? Müssen wir noch mehr Versuche machen? Werden die zu teuer? Und der Fra kommen immer so wie die Inquisition kommt das immer durch. Und es ist rausgekommen, man hat angenommen, damals, das ist so 95 der Artikel, sowas in der Dreh. Man hat angenommen, dass die erfolgreichsten Manager sind, weil sie sofort Ergebnisse erzielen. Also sie kommen in so einen Hühnerhaufen rein und dann sagt er, wie weit bist du? Du musst das machen und so weiter. Und dann werden die Leute nach. Und Goldman hat rausgekriegt, dass bei Langzeitstudien länger, also nur ein, zwei Jahre, also die Manager, die Mitarbeiter verbittern. Und im Grunde ist das Betriebsklima schlecht. Alle gucken, sind neidisch, wenn der jetzt so im grünen Bereich ist und der andere muss noch strampeln, wird ausgeschimpft und so weiter. Dann ist es wie in der Schule, wo der Lehrer so alle immer nur schlecht macht oder so und sagt schneller, schneller weiter. Und da sind andere Managerstile vorgeschlagen worden. Ich habe zum Beispiel, ich selber bin gemessen worden, ich bin Coaching und Vorbildversuch, also der Versuch, Vorbild zu sein und coache die Mitarbeiter, damit ich sie gar nicht mehr managen kann, dann wissen sie ja Bescheid. Also wenn die Leute so gut, wenn ich jetzt im Hotel bin und beaufsichtige die Kellner zum Beispiel, wenn ich die so coache, dass sie lupenrein auch im Fünf-Sterne-Hotel servieren können, muss ich ja nichts tun, dann wissen die ja Bescheid. Das ist
Das
die
heißt, der
Idee.
beste Manager muss nichts
Der,
tun, richtig?
na, ja, im Grunde, nein, naja, er kann immer weiter coachen und sich überlegen und hat ja dann Zeit, sich noch bessere Services zu überlegen oder sowas. Aber so, das machten die Leute nicht. Also praktisch die Kultur ist dominiert von diesem Pacesetter-Style. Und jetzt ist eine lange Diskussion. Im Grunde müssen wir davon weg. Also praktisch das sagen die Management-Gurus. Überwiegend, man muss davon weg, jetzt immer den Mitarbeitern irgendwie so, so als Einpeitscher davor zu, so wie Galeerensklave, dass er auch so sagt, schneller, schneller, schneller.
Ja. Man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass wir davon schon einigermaßen weg sind, aber
nein, auf der anderen Seite
denke ich immer, eigentlich ist alles noch so ziemlich beim Alten.
Ne? Im Internet wird überall gesagt, da ist ja New Leadership und so weiter. Also wir sollen nicht Manager sein, sondern Leader und wir sollen nicht nur Number Cruncher sein und so weiter. Aber faktisch sind die Leute halt so noch. Also praktisch der Durchbruch ist ja nicht erzielt worden. Da wird, glaube ich, immer verwechselt, was die sozusagen die Kirche sagt und was wirklich im Staat los ist. Also praktisch die auf Twitter oder Facebook oder irgendwo in LinkedIn sind lauter Leute, die sagen, dass sie jetzt so systemisch, holistisch, ganzheitlich, gestalttheoretisch das alles verstanden haben und man muss die Menschen lieben und die Mitarbeiter mitnehmen und so beseelen und so weiter. Und die dominieren eigentlich die Diskussion. Und wenn man jetzt einfach im Internet liest, was die da alle machen, dann ist ja alles agil und wunderbar. Und die haben auch jetzt wunderbare Arbeitsplätze, wo sie kommunizieren und so weiter, das alles machen. Das ist theoretisch alles ausgedacht, aber es passiert eigentlich nicht so viel.
Das ist ja auch mein Eindruck, ne, dass wir zwar im Grunde das alles wissen und so machen, wie es gemacht werden sollte, scheinbar. Ja. Aber in Wirklichkeit eigentlich nicht und in Wirklichkeit ändert sich auch gar nichts, selbst wenn die dann Turnschuhe tragen.
Ich musste mal, wir haben mal einen Neubau gemacht, Wissenschaftszentrum Heidelberg. 92 und ich musste da als Abteilungsleiter sagen, wer welchen Raum kriegt. Und dann haben sie mir gesagt, es kriegen so ein Drittel ein Einzelzimmer. Und die anderen Zweier oder Dreier oder irgend so gemischte Größere. Ja. Und da habe ich so davor gesessen und haben gesagt, das gibt jetzt den Super-GAU, weil wir werden uns streiten, wer die Einzelzimmer kriegt und dann gibt's. Und ich muss das dann entscheiden und dann bin ich wieder die Hassfigur für alle. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt?
Verlosen.
Nee, ich hab die gesagt, hier ist eine Versammlung, hier ist der Gebäudeplan, habe ich auf den Tisch gelegt, so sieht das aus. Diese Zimmer gehören jetzt so in dem Bereich da. Habe ich gesagt, ich habe gerade einen Kundentermin, den habe ich vergessen. Also ihr guckt euch schon mal den Plan an, wenn ihr Lux habt, schreibt da schon mal Namen rein und ich komme dann wieder. Dann bin ich nach einer Dreiviertelstunde wiedergekommen, habe so um die Ecke geguckt, war der Raum leer und stand ein Namen dran.
Das heißt, weil sie
es sich gibt gar keinen Streit. Und was ich daraus gelernt habe, ist, dass die Introvertierten, so welche ich, wie Bücher schreiben, die müssen unbedingt ein Einzelzimmer haben, sonst sind sie unglücklich. Also egal, welche Philosophie die haben. Und die Extrovertierten wollen überhaupt nicht allein sein, das finden sie komisch. Und dann haben die sich so verteilt. Und diese Erkenntnis, ach, viel drüber geschrieben oder man kann sich da auch reinversetzen. Auch solche so einfache Erkenntnisse werden einfach gar nicht umgesetzt. Also man sagt dann, ich musste ja wie gesagt dann in ein Großraumbüro nach Mannheim, da wird gar nicht gefragt, willst du so arbeiten oder so? Oder brauchst du viel Licht oder ist egal wo und so weiter. Es gibt immer so, also wie soll man das sagen? Es gibt diese Massentierhaltungsideologie, also alle müssen so auf 2 Meter so nebeneinander gesetzt werden, bei Corona vielleicht 20 Zentimeter weiter. Und die Ideologien, also wie man idealerweise arbeiten soll, sagen alle Team. Das liegt wieder daran, dass die Leute, die Idealisten sind, also habe ich Statistiken gemacht, dass die Idealisten sind hauptsächlich von der Persönlichkeitsstruktur Intuitive Feeling. Also die sind so, denken ganzheitlich systemisch, aber Menschen zugewandt und liebend. Und die haben meistens die Ideen, also die Techies, also ich bin Intuitive Thinking. Ich will einfach in Ruhe arbeiten und ich mache mir nicht so viele liebende Gedanken über alle anderen Menschen. Das ist nicht, ich will einfach meinen Arbeitsplatz haben. Und dann fühle ich mich bevormundet. Also es gibt verschiedene Denkarten. Ja, also praktisch alles muss gleich sein, zum Beispiel ist eine vom vom Controller oder vom Heerführer und die liebenden Menschen wollen da Blumen haben. Also alle müssen im Team zusammensitzen, so am besten an einem, auf Barhockern um einen runden Tisch und dann Blumen haben und Bilder anwenden und so weiter. Aber die Vertriebler wollen einfach ein Handy haben oder so, dass sie immer telefonieren können und so weiter. Das ist ganz anders. Und sowas wie artgerechte Haltung habe ich noch nie gesehen. Ich probiere das immer. Ich habe ein Buch geschrieben, Menschen in artgerechter Haltung, kann das vernünftig begründen. Ich habe auch mal so einen Artikel geschrieben, der wird überraschend viel zitiert, also als Wissenschaftsartikel, der ist 50 oder 100 Mal zitiert. Ich habe das gar nicht wissenschaftlich gemeint. Ich habe Views of Knowledge are Human Views.
Okay,
also,
was steht da drin?
Da kann man statt Knowledge irgendwas anderes einsetzen, das ist völlig wurscht. Ich habe einfach gesagt, es gibt sowas wie, wenn man wissen, die Controller sagen, alles Wissen, was Siemens weiß, muss in den Datenbank schön abgespeichert sein.
Ja.
Ja? Und dann gibt es diese Intuitive Feeling, die Leute, die an Sinn des Lebens hängen und so weiter, die wollen eigentlich so Tagungen haben, dass sie sich treffen. Also auch physisch. Die wollen unbedingt Face-to-Face haben. Das ist, die haben, die Techies sagen, ich hole mir das aus Google, ich brauche gar nichts zu speichern im Unternehmen. Es ist Second Class. Also was immer wir da speichern, machen da irgendwelche komischen Leute, die jetzt ihr Projekt abspeichern. Das ist nicht mein Maßstab. Ich gehe einfach ins Internet. Da finde ich es nicht gleich, aber da finde ich wenigstens sozusagen den Weltmeister-Level in der Firma doch nicht. Und braucht gar keine Wissensdatenbank, geht mir weg vom Acker. Und dann gibt es welche, die sagen so irgendwie von ganz oben, ich möchte Unternehmensfolien haben, die müssen für alle gleich sein. Also ich fordere, dass jede Präsentation in Unternehmen die ersten 15 Folien gleich sind. Und dass Marketingbotschaft überall gleich sind. Und wir sind one voice. Ja, so. Und das sind immer diese verschiedenen Persönlichkeiten, die verschiedene Bedürfnisse haben. Und eine Firma würde, glaube ich, glücklich, wenn man sowas wie Menschen in artgerechter Haltung durchsetzen würde. Also man kann gar nicht sagen, so ein Rezept, welchen Management-Style oder wie das System sein sollte. Man müsste sich einfach angucken, welche Leute man hat, welche Leute man braucht. Und was die Kultur des Unternehmens auch erfordert. Also wenn man jetzt zum Beispiel Johanniterorden oder so, also Pflegedienste rausschickt, dann wird man, das sind natürlich menschenzugewandte Leute, denen muss man den Arbeitsplatz so definieren, dass man ihnen genug Zeit gibt, mit jedem Patienten auch mal 5 Minuten einfach so sachfremd zu plauschen und einen Tee zu trinken einfach und nicht einfach morgens die Spritze und wieder rausrennen. Also das ist der effiziente Weg. Es macht aber die Leute krank. Also es gibt Untersuchungen in manchen Fällen, wenn man einfach sich viel länger Zeit lässt und ein bisschen pampert, dann sind sie glücklich und werden gar nicht so krank. Und dann hat man das irgendwie das Problem anders gelöst. Und wie gesagt, das hat sehr viel mit Menschen in artgerechter Haltung zu tun. Das muss man nicht vielleicht bei McDonald's, weil das ein Massengeschäft ist. Aber jetzt in den hochtechnischen Firmen schon. Da müsste ich die Leute irgendwie schon mal so lassen, wie sie sind.
Sie haben auch kürzlich in einem Artikel diesen Begriff Recruitability geprägt. Erklären Sie das mal. Das gehört ja im Grunde zu diesem
ganzen Themenkomplex dazu. Ja, ich habe den Begriff Employability, glaube ich, mal 2009, weiß ich nicht, relativ spät. Ich habe, ohne dass es das Wort gab, 2002 das erste Mal gehört. Da hat IBM irgendwie heimlich von der Beschäftigungsgarantie Abschied genommen, so ohne uns das wirklich zu sagen. Es ist gesagt worden, wir können euch auf mittlere Sicht nicht mehr garantieren, dass ihr hier einen Arbeitsplatz behaltet, aber wir können euch garantieren, dass ihr so irre gut ausgebildet seid, dass ihr jederzeit, jeden Tag woanders eine Stelle kriegt. Ja? Und das wurde dann irgendwo als Employability gesehen, also dass ich so gut bin als Mitarbeiter, dass ich kein Problem habe, an der nächsten Ecke eine Stelle zu bekommen. Das wurde dann als Employability gesehen und dann wurde es immer härter, also in den nächsten 10 Jahren, Effizienzjahren. Und dann hat man gesagt, der Mitarbeiter muss selber dafür sorgen, dass er employable ist. Sonst, wenn er diese Pflicht, das gehört zu seinen Pflichten, wenn er das nicht ist, hat er selber Schuld, wenn wir ihn feuern, weil er ja sich nicht selbst ausgebildet hat. Also früher war das, also im letzten Jahrhundert war das so, dass ein Mitarbeiter selbstverständlich monatelang ausgebildet worden ist. Also als Trainee vielleicht sogar 1,5 Jahre, bevor er irgendwie was gemacht hat. Wirklich. Ja, also auch wie in Medizin müsste man das ja auch. Macht man ein praktisches Jahr als Arzt oder so, fängt nicht gleich an. Und das hat man alles weggelassen, alle Ausbildung weggemacht und hat gesagt, Employability bedeutet, dass der Mitarbeiter selbst verantwortlich ist, dass er sofort den Beruf machen kann. Wenn nicht, ist er selbst schuld und dann müssen wir ihn im Gehalt kürzen, feuern oder sonst was. Also so im Klartext so ein bisschen. Und
das ist die alte Sichtweise.
Das ist die alte Sichtweise, die ist sehr eingerissen. Also, dass man da relativ brutal zu den Menschen ist. Du kannst das nicht, fertig. Lehrgänge gibt's nicht. Und jetzt habe ich dagegen gesetzt den Begriff Recruitability, dass das Unternehmen die Fähigkeit hat, gute Leute zu bekommen und auch da zu behalten. Also, dass die nicht gleich wieder kündigen. Und das wird eine Aufgabe der Unternehmen jetzt sein. Also, wenn wir an jeder Ecke... Ja, ich meine, ein Handwerker kann ja sagen, ich finde keine Lehrlinge. Macht der was? Ja, kann doch in eine Schule gehen oder fragen und so weiter. Ich habe selber immer gesagt, also wir waren im Wissenschaftszentrum, ich habe gesagt, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gute Leute zu bekommen und dass die auch Lust haben. Und wir müssen unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse so erklären, dass die Leute das Verstehen gut finden, was wir machen und sagen, da würde ich auch gerne arbeiten. Dann haben manchmal welche gesagt, da würde ich gerne arbeiten. Wenn mir die gefallen haben, habe ich gesagt, also hier ist meine Visitenkarte, schicken Sie mir eine Bewerbung. Ich mache gar nichts, ich habe auch gar keine Stelle. Also nur für den Fall. Und wenn ich mal eine Stelle über habe, dann kann ich Sie anrufen. Und ich habe in der Regel 20 Akten, habe ich Ihnen auch gesagt. Und ich rufe sie voll, die liegen da irgendwie und dann rufe ich sie einfach der Reihe nach an. Und dann müssen sie irgendwie in der Lage sein zu sagen, innerhalb der nächsten 2 Wochen komme ich dann vorbei. Mehr ist nicht. Völlig unverbindlich, ich garantiere nicht, sie kommt nur in meinen Safe. Und ich habe so die Stillen alle besetzt. Also ich hatte immer total gute Leute, einfach im Schrank. Aber ich habe mich bemüht, dass der Schrank auch befüllt war. Also das heißt, man läuft die ganze Zeit rum, guckt sich gute Leute an und dann ich gesagt, sie möchte ich gerne bei uns haben. Das finden die Leute doch auch toll. Ja, dass einer sagt ihm, ja, wieso? Und dann sage ich, ja, schicken Sie mir Bewerbung am besten. Und dann sage ich, habe keine Stelle, aber es kann sein. Und da sind da viele, viele gekommen. Und ich habe damals auch immer gesagt, das ist ein echter Beruf und zwar nicht von der Personalabteilung, sondern das muss, man ist ja dann unzufrieden, wenn die Personalabteilung mir irgendwelche Leute schickt, dann sage ich, den will ich nicht oder der, die das will ich nicht. Und so kann ich die ja selber aussuchen.
Aber jetzt haben wir einerseits die vorhin beschriebene Managementstile, die jetzt aber zu dieser Recruitability-Ansatz nicht passen.
Nein, da muss ein Unternehmen jetzt, also HR ist vielleicht hat keine Macht. Ja? Die sollen ja einfach nur Leute entlassen und einstellen oder sowas. Und ab und zu mal Managementkurse machen, aber im Grunde ist es nur so Selektion. Also ich habe so die letzte Zeit eigentlich das nicht als Ausbildung mehr empfunden, sondern wir sind zusammengerufen worden und haben sie Talentscouting gemacht. Ja, also mal geguckt, wie die Leute sich bei den Diskussionen da benehmen und dann sagen sie, die drei könnten wir vielleicht zum Management befördern oder höher befördern. Aber im Grunde müssten wir ja auch eine Ausbildung haben. Und man kann nicht einfach der Pay-Setting-Style setzt sich so durch, weil alle das machen. Also die Mehrheit ist so. Und dann guckt man sich an, was die Mehrheit macht, dann mache ich das auch so. Ja, also die Mehrheit macht einfach immer zu Meetings und fragt, wie weit bist du? Und die Meetings ärgern einen, fressen unheimlich viel Zeit, man wird völlig nervös, ja, und so weiter. Insbesondere die Low-Performer, Entschuldigung, also die nicht so viel leisten, die finden Meetings ganz gut, kriegen sie Kaffee und Plätzchen. Die empfinden das gar nicht so schlimm. Also wenn man so ein richtig Hochleistungsmensch ist und muss irgendwie die Hälfte oder ein Drittel im Meeting sitzen, dann kriegt man irgendwie...
Aber das ist doch auch
so... Dann kriegt man Anfälle. Ich sage, lass mich doch einfach in Ruhe.
Aber das ist doch so eine Sache, die wir seit 20, 30 Jahren kennen und da verliert man ja fast die Hoffnung, dass sich das je ändern wird und immer mehr.
Manager ändern sich von sich aus da nicht, weil sie das machen, was man immer macht.
Die müssen erst in Rente gehen dann und eine neue Manager-Generation, so diese.
Die machen das ja auch immer neu. Also in meinem neuen Buch, keine Sinnfragen bitte, heißt das. 14. September habe ich gesagt jetzt. Da ist eine Geschichte, die kann man jetzt schon angucken im Internet. Das ist Daily Duke Nummer 36.
Okay. Was steht da drin?
Das ist eine fiktive Geschichte, die wird in verschiedenen Tierarten wiederholt. Also die schönste Version, die ich jetzt mitgekriegt habe, ist, dass man in einem Terrarium, also in Glaskasten, setzt man Flöhe rein. Und die Sprunghöhe von Flöhen ist höher als ein Terrarium, wenn man so einen Kasten hat wie dieser hier. Ja,
Ja.
nach oben offen, also als Glas und nach oben offen. Dann springen die raus und sind nach 20 Minuten ist keiner mehr da. So,
Okay.
zweites Studium. Man macht eine Glasplatte oben drüber, dann stoßen die sich und dann fangen sie an, nur so hoch zu springen, wie der Glasdeckel ist.
Okay,
Ja,
und
dann nimmt man die Glasplatte weg und dann bleiben sie alle wieder drin.
weil sie gelernt haben,
Weil
dass sie
sie
nicht so
gelernt haben,
hoch.
dass man nicht so hoch springen darf. Ich habe ziemlich viel diese Geschichte immer ausgebeutet bei IBM, habe gesagt, Leute, ihr habt euch dran gewöhnt, dass man nicht höher springen kann. Das stimmt aber nicht. Man kann auch was Großartiges machen und ihr solltet wirklich ein paar Mal dagegen knallen, um sicherzustellen, dass die Glasplatte noch da ist, und das bezweifle ich. Und deswegen seid ihr zu Hero-Taten nicht da, weil ihr findet, man muss immer irgendwelchen Fragen sich absichern und so weiter. Und die Frage ist, ob die Glasplatte da ist. Und die Geschichte geht so weiter, dass man dann junge Flöhe kauft, die gar keine Ahnung von Glasplatten haben, die haben sie noch nie gesehen, die packt man da rein. Dann springen die jungen Flöhe alle aus dem Terrarium raus und dann sehen die alten Flöhe, oh, man kann da rausspringen, und dann springen sie auch raus. Das aber, vierte Stufe, das aber ist nicht die Wahrheit. Die jungen Flöhe bleiben unten sitzen und gucken, was die Alten tun, und springen nie höher als die Alten.
Ich wollte
Und
gerade sagen,
das
ja.
ist die, das ist die, das ist so eine Parabel
Eine sehr schöne.
für den Kulturwandel, warum der so schwierig ist.
Aber weil Sie gerade sagten, deswegen vor der vierten Stufe wollte ich schon widersprechen und sagen, wo sind denn die alten Mitarbeiter sozusagen, die darauf hören, was die
Ja,
Jungen sagen?
ja.
Außer wenn man dann mal sich die Startup-Kultur
Ja.
anguckt und sagt, oh, jetzt müssen wir wie ein Startup agieren,
Ja,
was
ja.
ja auch Quatsch ist, weil es nicht
Ja, es gibt
funktioniert.
noch, ich hab jetzt in meinem neuen Buch lauter so kleine Theorien ausgewählt, das irgendwie anders kommentiert als früher. Man unterscheidet in so, ach, wie heißt denn die Theorie? Also ist egal. Die unterscheidet man zwischen willige und unwillige, fähige und unfähige. Das ist so eine alte Theorie. Man sagt, man muss die unterschiedlich behandeln. Das wäre ja schon mal so eine Vorstufe für artgerechte Behandlung. Und dann sagt man einfach, die unfähig sind und unwillig, den kann man im Grunde nur treten, in den Hintern treten, ja, so, dass sie wenigstens was machen und so weiter. Und dann kann man sich überlegen, ja, also wenn einer willig ist, aber nicht fähig, müssen sie ihn ausbilden lassen. So, wenn einer andersrum unfähig ist und nicht willig, muss ich ihn irgendwie motivieren. Und dann gibt es noch die willig sind und fähig, die sollte man einfach in Ruhe lassen und arbeiten. So. Und was faktisch passiert, also das ist die reine Lehre, was man machen muss. Faktisch ist es so, dass die Leute, die willig sind, aber nicht fähig, eben nicht ausgebildet werden. Sie werden sagen, du bist ja willig, und dann arbeite schneller, weil sie arbeiten ja schlecht. Diese Ausbildung findet nicht statt. Dass Leute fähig sind, aber nicht willig, kommt nur so bei so Älteren wie mir vor. Die sagen, die sind irgendwann so ab 50, sagen sie, jetzt habe ich keine Lust
Will
mehr,
ich
mir
nicht
das
mehr.
anzuhören. Ja, das gebe ich mir nicht mehr. Und wenn er sagt, bleibt am Wochenende da, nö, ich nicht. Ja, ich habe meine 40, 37-Stunden-Woche oder so. Und insbesondere wenn das Quartalsergebnis bockt, also wenn was ja die Regel ist, also man zwingt die Manager, ein höheres Quartalsergebnis zu machen, dann kann sich der Manager überlegen, was macht er mit Unwilligen und Unfähigen? Die beachtet er nicht, da kriegt er nichts raus. Wenn die willig sind, aber nicht fähig, kriegt er auch nichts raus. Wenn die älteren Leute zwar fähig wären, was zu machen, aber er hat einfach den Draht zu denen verloren. Die akzeptieren ihn einfach nicht mehr als Manager. Ja, die machen ihren Job, aber wenn er sagt, arbeitet mal so eine Doppelschicht am Wochenende, so, machen wir nicht. Und das heißt, der Manager beschäftigt sich, weil er da nur das Quartalsergebnis ändern kann, mit den Willigen und Fähigen. Das sind meistens so junge, tolle Leute, also diese jungen Flöhe, die da so noch was machen könnten. Und die werden jetzt Quartal für Quartal belagert, dass sie schneller und immer nur mehr sich dem Burnout nähern sollen. Und dadurch, durch diesen Mechanismus, werden die Leute dann, die fähig die fähig Willigen werden zu fähig Unwilligen und sagen dann auch schon mit 40, komm, innerliche Kündigung, mit dem kann man nichts machen. Und das sind das ist so aus dem realen Leben gegriffen. Und das kommt eigentlich daher, dass die Pacesetter, also die immer sagen schneller, schneller, die werden von oben noch unmenschlicher behandelt als unseres. Ich bin ja ein paar Ebenen höher gewesen und diskutiere das in vielen Firmen. Da sagen die Mitarbeiter, wenn man sagt, der Mitarbeiter muss jetzt aufstehen, also sich gewerkschaftlich organisieren und dann sagen, wir wollen jetzt einen neuen Managerstil, dann sagen die meistens resigniert, auch die Älteren, die Resignierten, sagen, es hat keinen Sinn, weil er von oben noch schlimmer getrieben wird als wir. Also viele haben gesagt, bei offensichtlichen Ungerechtigkeiten haben keine Lust, sich zu beschweren, weil sie, als wenn sie ihren Chef als Mensch sehen, nicht als Antreibertier, dann geht es dem noch schlechter als ihnen. Das ist sehr tragisch, weil sich das so nach oben fortsetzt. Da muss man so, um einen Abschlusspunkt zu machen, die Kultur muss wahnsinnig verändert werden.
Was aber, da komm ich wieder auf diesen Punkt, was doch mit denen, die im Management sind, nicht möglich ist. Also ich habe gerade, während Sie sprachen, überlegt, dass ich denke, dass jeder Mensch ja per se hat ja keine Lust, einen sinnlosen Job zu machen. Jeder möchte sich ja sinnvoll beschäftigen. Das heißt, die Mitarbeiter bringen ja eigentlich die besten Voraussetzungen mit, sonst würden sie es ja nicht machen, das Gros der Leute. Das Problem entsteht doch sozusagen durch diese Managementstile, durch diese Art und Weise, wie das passiert.
Eben auch, oder? Also es gibt noch einen anderen, also praktisch der wird durch den Managementstil begünstigt. Also wenn ich es in einem Satz sagen darf und dann müssen nicht so zu fein diskutieren. Man hat Lean Management betrieben, das heißt, keine Verschwendung darf sein. Dann ist ja McKinsey und Co. kommen da durch und gucken, wo Verschwendung ist. Und das finde ich ein bisschen dümmlich, dass insgesamt, das muss nicht für jeden Manager einzeln stimmen, aber insgesamt das Management als solche hat in den letzten Jahren Verschwendung mit Reserve, also Reserve, Reserven mit Verschwendung assoziiert. Also, dass da jetzt bei der Bahn noch drei frische Züge sind, wenn einer ausfällt, oder dass da noch ein Flug ist und so weiter, oder dass noch ein Ersatzzugführer in Stuttgart, München, Mannheim, wo sie die tauschen, die Crews.
Die sind dann zu viel.
Ja, die sitzen da rum.
Ja.
Damit, wenn jetzt ein Unglück kommt oder Baustellen sind, ist immer einer da. Oder wenn Corona ist, ist einer da. Und man hat einfach, ich habe sehr viele Optimierungen gefahren. Also ich habe das hauptberufliche Industrieoptimierung für 10 Jahre gemacht. Es kommt fast immer raus, also es ist eine magische Zahl, man soll 15% Reserve haben. Also ein Arzt, wenn der kommt, also der soll, wenn er 8 Stunden am Tag arbeiten will, soll er 6 Stunden Patienten bestellen. Weil immer irgendwas passiert. Ja, also kommt Notfall rein oder irgendwas fehlt. Wenn tatsächlich nur 6 Stunden sind, sind es halt 6 Stunden, aber er hat dann auch mal 8 oder 10, dann bleibt er halt da. Und man sollte dann jeden Fall möglichst am gleichen Tag behandeln, weil ich dann reschedulen muss alles nochmal ackern. Am besten sind die Blutuntersuchungen dann wertlos, muss ich nochmal machen. Das kostet einen Haufen Geld, wenn man Dinge nicht am gleichen Tag abfackelt. Und wenn man die Züge, wenn die irgendwie zu spät kommen, gibt es immer zu Ärger. Also ich war jetzt letzte Woche einmal in so einem pünktlichen Zug, der ist genau auf die Minute gekommen.
Nein, welcher war das?
Ich bin nach Erfurt, Berlin gefahren, Gesundbrunn, und der ist in Mannheim 5 Minuten vorher gekommen. Das Problem ist, dass dann lauter verspätete Züge drumherum, die hatten schon 2 Stunden Verspätung und die müssen sie erst durchmanagen und dann stehen wir da eine Viertelstunde. Dann das gleiche nochmal in Frankfurt Flughafen, dann sagen sie, wir müssen das und so weiter und jetzt hat sich das Gleis geändert, weil der verspätete Zug durch muss, der Gleis geändert und dann muss der Zugführer, der von dem anderen Gleis erst rüberlaufen und an den Spitze des Zuges, weil es ja ein Sackbahnhof ist und dann haben wir wieder eine Viertelstunde. Dann fährt man aber aus diesem Krisengebiet Frankfurt oder diese Umsteigebahnhöfe sind ja jetzt Krisengebiet. Städte durch diese Überlastung, weil keine Reserven da sind. Und dann fährt man raus nach Berlin und dann ist wieder gut. Ja, das kann man sich ja überlegen. Und dann sagt man, denn ich bin da jetzt echt mathematischer Theorie gesagt, bitte an diesen Kreuzungspunkten muss man dann einfach Reserven irgendwie haben.
Die sind aber ineffizient, deswegen lässt man die lieber weg als erstes.
Ja, aber das Gesamtsystem funktioniert dann besser. Und man weiß aus der Mathematik, dass das System implodiert, wenn man zu wenig Reserven hat, weil jeder Mangelpunkt irgendwie durchschlägt, dann fällt der Zug eben aus, dann stehen die da am Bahnhof, dann steigen die in den nächsten Zug rein, der kommt dann pünktlich, dann sind aber zu viele da. Dann sagen sie, wir müssen 10 Minuten anhalten und nur Leute mit Reservierung dürfen. Und dann geht es immer zu weiter und dann ist der ganze Flugplan wegen einer Baustelle da bei zwischen Mannheim und Frankfurt völlig kaputt. Also ganze Deutschlandverkehr ist hin. Und mathematisch kann man das besser lösen und das löst man mit Reserven.
Ja.
Man hat auch bitte Reserven für Impfstoffe, wenn die Leute nun geimpft werden wollen und so weiter. Und die Bevölkerung fängt dann an, da sind Impfdosen weggeschmissen worden. Ich sage, komm, also man muss nicht so viele wegschmeißen, aber es ist eine Frage, die Reservebildung ist unheimlich wichtig. Das hat man doch auch so für den Fall, hat man einen Regenschirm, man muss ihn nicht mitnehmen, man kann auch das...
Man kann auch nass werden.
Ja, ja, und so. Und das kann man lange, lange predigen. Und dadurch, dass das Effizienzmanagement jeden Nagel eingespart hat, den sie einsparen konnten, hat man jetzt einen völligen Katastrophenmodus. Und jetzt sagen die Leute natürlich, jetzt sind die natürlich in einem Arbeitszustand. Also wenn ich jetzt Bahner wäre, würde ich echt verzweifeln. Also ich werde nur angemault, dass das eine Gurkentruppe ist.
Aber das meine ich ja
zum... Dann ist doch der Arbeitsplatz ist nicht mehr so, ich bin Bahnbeamter, habe eine schöne Stelle, auf die ich stolz bin und die Bahn ist pünktlich wie die Bahn, sondern ich werde an jeder Stelle, also pro 5 Minuten einmal angepumpt, was das für eine Saustall ist.
Aber das ist doch dann die Resignation, weil ich glaube, jeder, der bei der Bahn arbeitet, hätte doch Freude daran, sage ich jetzt mal, wenn auch mal ein Zug pünktlich kommt. So, aber die resignieren dann, weil sozusagen sie dann im Grunde ihre wenigen Chancen sehen.
Es ist jetzt Bahnbashing, weil es da völlig hoffnungslos ist, aber es ist ja jetzt auch bei Kindergärten, Pflegeberufen und bei Krankenhäusern ist dasselbe. Also man hat ja jetzt die Betten völlig optimiert. Ja, also ich hatte eine Herz-OP letztes Jahr. Und dann hat man so die Wahl, für 185 Euro so ein Einzelzimmer zu bestellen. Das ist so im Hilton-Preisbereich. Und dann kommen sie und sagen praktisch, jetzt haben wir eine Notoperation, jetzt kommt der neben mich. Es sind ja zwei Betten drin. Also das Einzelzimmer ist nicht wirklich ein Einzelzimmer. Und dann haben sie gesagt, ich habe ein bisschen so geguckt, sind sie jetzt beleidigt? Kam so eine Oberschwester, dann sage ich, natürlich bin ich beleidigt, weil das gar kein Einzelzimmer ist, sondern das ist ein Reservebahnhof, also praktisch, wo die Ressourcen hin und her geschiftet werden und man kann nicht in Ruhe ausheilen, wenn man das will. Ich bezahle auch dafür, aber im Grunde merke ich, dass das der Optimierungsalgorithmus die Leute jetzt hin und her schaffelt und die Einzelzimmer haben sie eigentlich als Reserve. Und die sind gar keine Einzelzimmer. Und da haben wir uns dann so ein bisschen so, hat sie gesagt, ja. Ich habe gesagt, wir müssen ja nichts vorlügen, ich verstehe was davon. Ja, und dann macht man so Pseudo-Dinge, die gar keine richtigen Reserven sind und dann geht dieses alles durcheinander.
Ja? Jetzt mal abgesehen von solchen Berufen, liegt es auch nicht daran, dass wir einfach auch die falschen Dinge machen? Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel die Eventbranche sehen, dann könnte man ja auch sagen, vielleicht müssen wir andere Events machen, vielleicht müssen wir kleiner machen, vielleicht brauchen wir nicht noch das x-te Produkt im Regal. Machen wir einfach auch das Falsche?
Ja gut, da müsste man mal eine Analyse machen, das will die Branche wahrscheinlich nicht aus Sicht des Kunden, also wenn ich Tagungsbesucher bin. Ich habe gesagt, ich habe mal so bei meinen Kindern, die sind jetzt auch schon älter oder jetzt so bei jungen Leuten mal gesagt, Leute, ihr müsst froh sein, wenn bei so einer Tagung mal ein inspirierender Vortrag pro Tag ist, dann hat sich das eigentlich gelohnt. Und ich bin jetzt relativ gut eingearbeitet, ich habe nicht so viele Vorträge gefunden, von denen ich wirklich was gefunden. Die meisten sind ja auch Marketing oder irgendwie, ja, so wenn man auch jetzt im Fernsehen Comedy-Show hat, alle 10 Minuten kommt ein neuer, dann ist ja einer mal mau. Und dann kann ich zu Hause den einfach abschalten oder Kaffee trinken, also Tee oder irgendwas holen oder was anderes gucken, zappen. Und Das macht sich die Branche nicht so klar. Also früher hatte man nur Präsenzmeetings und dann muss ich einfach den ganzen Tag da sitzen und höre mir alles an. Also auch jetzt blöde Marketingvorträge. Bei Online-Veranstaltungen ist das nicht. Da schalte ich das weg.
Ja.
Da gehe ich einfach, mache ich mir ein Schedule, sage von den 20 Vorträgen höre ich 5 an, davon finde ich 3 gut und die höre ich und bin zufrieden. Und dann muss ich nicht verreisen und ich kann einfach da im Schlafanzug sitzen, notfalls oder irgendwie. Und das ist angenehmer. So, das ist jetzt eine These von mir. Und diese These muss von der Veranstaltungsbranche dann auch irgendwie mal angeschaut werden.
Aber weniger also, zu machen liegt ist nicht in der Natur, schon gar nicht in der
kapitalistischen Natur. Ja, man kann es ja besser machen. Dann gibt es gegen die Veranstaltungsbranche das Problem, dass das Reisen zu Konferenzen für Mitarbeiter ja auch eine Art Reserve ist. Die wird auch geschleift. Und dann sagt man, geh einfach nur zu Veranstaltungen, die einen Tag sind, dann ist keine Übernachtung da ist. Und dann kommen welche, mach lieber keine Reisekosten. Also nimm Veranstaltungen, die in der Nähe sind. Und die Extremforderung ist, gibt es das nicht online? Oder kannst du das nicht bei YouTube raussuchen oder sowas? Was aber jetzt sozusagen, wenn man eine Online-Veranstaltung hat, ist man relativ nah schon an YouTube. Dann kann ich ja statt der Veranstaltungsbesuche einfach irgendwas suchen. Also ich muss keine Physikvorlesung von einer Uni angucken, wenn Einstein himself speaks, sozusagen. Ja, also dann, das ist eine andere Frage. Und das sind Fragen, die in der heilen Welt der Events nicht so gesehen werden. Da hat man noch gutes Essen gehabt Begegnungs gehabt, da hat man auch Veranstaltungen gehabt, die 20 Jahre hintereinander stattfinden. Also ich bin jetzt, glaube ich, der für die OOP, Object Oriented Programming in München nächstes Jahr. Das 15. Mal oder 16. Mal halte ich den Vortrag Donnerstag zum Schluss. Also so immer, ich weiß schon meine Uhrzeit 5 bis 6 und weiß auch, wann welchen Zug dann und so das ist. Und da gibt es so Traditionen. Dann habe ich 10 Bücher mit, kann man signiert dann kaufen. Das wollen die Leute, dann sind immer so Fenster. Und das ist eine schöne Begegnungsstrecke. Ich treffe Leute und so weiter. Und jetzt hat man einfach sehr viele Events gemacht. Also nicht so welche mit Traditionen. Das läuft vielleicht nicht so gut. Also mit Corona sowieso nicht, weil es unterbrochen ist. Und hat auch zu viele Events und dann vielleicht werden die auch im Nouveau weniger, weil das ein Big Business ist. Dann kommt raus, dass man doch wieder sparen muss, dann wird das Essen viel schlechter. Also ich lässt da immer, es gibt Huhn, Ravioli und Fisch. Ja, und dazu irgendwie Tomatensalat mit Mozzarella und so von den ganz großen Tomaten, die nicht so gut schmecken. Und dann hat man das mit der Zeit auch über. Also praktisch ist diese Veranstaltungen früher, wo die mit viel Liebe gemacht worden sind, die werden immer so eine Art Catering-Veranstaltung, wo man sozusagen das ganze Format kauft und sagt nur noch einen Preis.
Ja, ja. Weil auch jeder, wir wollen halt meines Erachtens von allem zu viel. Ja, und das muss immer die größte Veranstaltung sein und ich brauche den größten Umsatz, Sie haben das gesagt. Die Zahlen im nächsten Monat müssen natürlich größer sein als die im Vormonat und im Vorjahresvormonat. Und auch in einer ökologischen Krise, in der wir sind beispielsweise und einer Klimakrise etc., wäre weniger von allem, also für die westliche Welt, doch eine Lösung, weil dann brauche ich ja auch weniger Personal. Aber das ist einem Manager schon gar nicht eigen. Und den, ich meine, wie viele Haarshampoos brauchen wir in der Drogerie zum Beispiel? Ich meine, dass wir mehr als eine Sorte haben, ist gut. Dass wir mehr als 5 haben, ist vielleicht auch noch okay. Aber brauchen wir 20? Brauchen wir mit Sicherheit nicht.
Viel mehr.
So, und genauso ist es bei Autos, genauso ist es bei Veranstaltungen etc. Dieses Downscaling irgendwie ist natürlich
gut, ich glaube, die Fertigungsmethoden sind heute so ausgefuchst, dass man eben auch 20 Sorten hinstellen kann ohne großen Aufpreis.
Ja,
ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied
macht. Aber Sie haben gesagt, Ihr Buch heißt Bitte keine Sinnfragen. Aber das ist ja der Sinn, was ich mich zum Beispiel frage, wenn Menschen, ob nun die Jungflöhe oder die Älteren, ja, ihren Tag damit verbringen, das ist jetzt wertend, okay, aber ein neues Duschbad zu erfinden, wo es schon 20 andere gibt, oder ein neues Produkt im Food-Bereich, wo man auch weiß, das ist in kürzester Zeit wahrscheinlich wieder verschwunden, wenn es sich nach 2 Monaten nicht rechnet. Das ist doch, wenn ich da die Sinnfrage stelle.
Ja, da gibt es noch mehr Sinnfragen. Also
das ist eine.
Manchmal gibt es neue Sorten, die finde ich auch ganz gut und die verschwinden, obwohl sie gut sind. Das liegt daran, dass die Marketingmenschen dann auch nicht Geduld haben zu warten. Wenn ich jetzt ein Shampoo habe, dann hält das ja vielleicht 2 Monate. Ich weiß nicht, sagen 2 Monate, weiß ich nicht.
Yes. Also hält eine Weile.
Ja, und dann kaufe ich es vielleicht nach und dann ist es schon wieder verschwunden, weil sie feststellen, es verkauft sich im ersten Monat gut, im zweiten Monat gar nicht. Dann sage ich, es ist klar, dass es sich im zweiten Monat nicht verkauft, weil sie erstmal verbraucht werden muss. Ja, und da kann man sehr viele Sinnfragen stellen.
Das ist nicht sinnstiftend, oder? Also ich meine, außer dass
Nein, aber ich meine, fairerweise geht es halt um Ökonomie. Und da siegen in Meetings meistens so dumme Gedanken. Also ich habe jetzt irgendwie Nutella macht sich gut und dann fängt einer an, Nutella in Vollmilch zu machen. Gab es ja mal eine Weile. Oder das normale Dunkle dunkler zu machen und dann eine helle Sorte. So, viel, aber Nutella ist okay. Also, das hat sich ja auch wieder durchgesetzt. Und im Management hat man so diese Ideen. Also, es geht entweder dieselben Produkte nochmal, also so ähnlich mit einer anderen Farbe. Also, Kaugummi dann eben auch mit Melone oder weiß ich was. Das wird dann wieder eingestellt. Und die andere naheliegende Idee ist, das in anderen Ländern zu verkaufen, wo man bis jetzt noch nicht ist. Also wir übernehmen jetzt auch Italien, ohne die Frage zu stellen, ob die jetzt auch Melone die Geschmacksrichtung haben möchten oder nicht.
Und ob die nicht vielleicht sowieso schon selber genügend davon haben.
Ja, und was mich ein bisschen erstaunt, ist, dass diese Ideen immer dieselben sind. Also praktisch, da schimpfe ich ein bisschen über BWLer immer, weil BWL natürlich lehrt, du kannst deinen Markt ausdehnen, wenn du in andere Länder gehst oder deine Produktpalette größer machst. Und dann werden so Machtspiele getrieben. Also ich habe zum Beispiel, ich koche selber. Ich will jetzt keine Marken sagen, aber es gibt ja vielleicht auch eine dritte Marke neben Unilever und
Nestle.
Also nein, wenn man jetzt so, ich will einfach eine Hühnersuppenpaste oder sowas haben. Das ist was richtig Schönes. Und ich glaube, Mondamin fand ich ganz gut, also Bratensaft oder so. Und das wird dann zerrieben. Ja, ist jetzt beim Rewe so eine ganze lange Wand, 20 Meter, und die Hälfte ist Knorr und die andere Hälfte Maggi. Ja, so. Und dann verdrängen die natürlich auch die Vielfalt. Also praktisch, das kommt ja auch noch dazu. Also diese Massenfertigung von mächtigen Konzernen führt dazu, dass das Regionale und Kleine dann irgendwie auch verschwindet. Das sind alles ökonomische Entwicklungen, da kann man natürlich traurig drüber sein, aber
aber die führen ja letzten Endes dahin, wo wir jetzt sind, nämlich dass viele Sinnfragen zu stellen sind. Warum heißt Ihr Buch überhaupt keine Sinnfragen stellen?
Das hat einen Untertitel, warum wir leidenschaftlich für die Tonne arbeiten. Ich habe 30 Einzelepisoden genommen, wo man wirklich fast beweisbar vergeblich irgendwas machen will, was in dieser Form nicht geht.
Was glauben Sie, so im Durchschnitt mal, eine Zahl will ich hören, in Prozent, wie viel Prozent der Arbeit, die jemand macht, quasi egal jetzt mal welchen Job, von den 100% am Tag, wie viel Prozent sind da wirklich sinnvoll
eingesetzt? Das haben wir mal gemessen. Also bei IBM kam in den 90er Jahren kam so eine Wirtschaftsberatungsgesellschaft durch. Da wusste ich noch gar nicht, was das ist, deswegen weiß ich auch nicht den Namen. Also so junge Leute mit schwarzen Anzügen und fragen ganz genau. Und dann mussten wir das alles aufschlüsseln, also bis auf jede Minute. Da kamen 55% raus oder 56. Also praktisch, wir wurden gefragt, was unsere eigentliche Arbeit ist. Also das heißt, ich arbeite an meinem Projekt oder programmiere etwas, verkaufe das den Kunden und so weiter. Und dann habe ich natürlich Abteilungsmeetings, Bereichsmeetings, Feiern, Kongressbesuche, Mittagspause, und wurde das alles gnadenlos abgezogen. Also alles, überhaupt alles, was man so macht. Und dann kommt 55% raus. Meine Frage, ich habe mir die Frage auch gestellt. Ich habe das Gefühl, dass man diese Sachen dann abgeschafft hat. Das, also praktisch das sozusagen, das sind ja auch die atmenden Reserven. Das heißt, in diesen anderen 45% finden Diskussionen statt, wie machten ihr das in eurer Abteilung? Dann rede ich darüber oder informiere mich mit Kollegen, was macht in eurer Abteilung, kriege so einen breiten Tellerblick. Wenn ich jetzt nur meine 55% nur machen würde, dann schaffe ich natürlich eine Menge, aber ich komme nicht über den Tellerrand raus. Wir hatten damals gesagt, die besten Mitarbeiter sind Werkstudenten wahrscheinlich, weil die nicht in Meetings müssen. Da kann ich das wirklich auf 100% bringen. Ich sage, der programmiert das und macht das den ganzen Tag. Und die sind relativ weit vorgekommen und wir mussten immer noch irgendwas machen. Also die Cebit vorbereiten, Demo-Software erstellen und so. Das ist nicht wirklich sinnlose Arbeit, aber das ist nicht der Kernjob. Und was man jetzt gemacht hat, ist, dass man diese Nebenjobs, alle, die man hat, die hat man entweder vernichtet, so gut es geht, oder auf den Abend verlegt. Das heißt, ich mache jetzt die Vorbereitung für die Cebit oder so, gibt es heute nicht mehr, aber dann macht man sowas noch abends. Oder man schreibt abends noch eine Mail. Wenn man die jetzt knackhart machen würde zwischen 8 und 4:30, also was die 37-Stunden-Woche wäre, dann möchte ich mal sehen, wie die überhaupt ihre Arbeit schaffen. Das schafft gar keiner mehr. Und meine Kritik ist auch, nicht in dem Buch, ich dachte, das wäre klar, dass wir im Grunde nicht 37 Stunden arbeiten, sondern in den höher stehenden Ingenieurs sonst wie Berufen, macht man diese Büroarbeit oder Reisekostenabrechnung oder das Abheften oder so dann doch irgendwo abends. Und dann kommen eher 50 Stunden raus und uns ist einfach ein Drittel, also das, wenn man es je nachdem, welche Prozent man nimmt, Drittel oder fast die Hälfte obendrauf geschlagen worden, die wir so als stille Überstunden leisten, das ist nicht okay. Also praktisch, und da ist das alles weg.
Ja.
Also, und wir arbeiten, wir haben jetzt irgendwie nicht mehr so viel Privatleben, weil wir immer zu irgendwas so außer der nach 4:30 noch um die Ohren haben. Und das ist schlecht. Also ich habe meine Mitarbeiter damals angeätzt, so. Wenn einer, ich bin wegen meiner zwei Kinder, mit denen, die fand ich, die müsste ich kennen. Ich habe auch die Theorie gehabt, dass man glücklich um 8 zur Arbeit erscheinen soll und glücklich um 4:30 gehen soll. Und dann hat man einen so einen befreiten Lebensstil, ist sehr kreativ und schafft was. Und manchmal, wenn man so einen miesen Tag hat, also jedenfalls als Forscher, dann kann man gleich zu Hause bleiben, dann sitzt man sowieso noch rum. Es hat auch keinen Sinn, dann so auf den Einfall bis 20 Uhr zu warten. Dann habe ich gesagt, also ich habe mich geoutet und habe gesagt, ich gehe immer konsequent um 4:30 und lerne meine Kinder spielen, habe was mit der Familie zu tun und ich möchte das von allen anderen auch. Punkt. Und dann kam welche, die, ich arbeite letzte Woche auch um 8, ich muss einen Bonus kriegen. Und dann habe ich gesagt, du, wenn man bis 8 arbeitet, ist man ineffizient, weil Arbeit Leistung ist, hier wird Leistung bezahlt. Arbeit eigentlich auch, die geschaffte Arbeit, aber im Grunde Leistung. Und Leistung ist Arbeit durch Zeit. Und wenn du für die gleiche Arbeit bis 8 brauchst, dann bist du wahrscheinlich unfähig. Das ist immer so ein bisschen mit Spezialinurinie und so. Dann haben die dann gesagt, dann arbeiten sie eben nicht mehr bis 8. Dann habe ich gesagt, das genau möchte ich. Also, sie sollen fröhlich um 8 kommen und fröhlich um 4:30 oder meinetwegen um 5 weggehen. Ja, sie können sich ja noch im Flur treffen oder noch irgendwie einen Kaffee trinken und so. Ist ja alles in Ordnung. Und ich möchte einfach eine ganz glückliche Ledernackentruppe haben. Das ist auch gelungen. Also viele Leute sagen, das war damals eine wunderschöne Zeit.
Können Sie sich vorstellen, dass dieses Konzept von Arbeit, von der Zeit, die man auf Arbeit verbringt, diese 8 Stunden, die Sie gerade gesagt haben, dass das in absehbarer Zeit mal völlig anders ist, weil es war ja mal anders. Es ist ja noch gar nicht so lange so, dass da eine andere Welt existiert.
Ich denke, das kann man theoretisch nicht lösen. Das müssen die Leute, die jetzt die Macht haben, für sich lösen.
Müssten dann die Mitarbeiter die Macht haben?
Haben sie ja. Sie im Grunde, wenn eine Firma auseinanderfällt, wenn einer kündigt, also das Projekt ist da, sie haben ja keine Reserven mehr. Das ist ja der Fehler sozusagen. Wenn jetzt jemand in einem kritischen Projekt kündigt, dann, wir haben eine Stunde rum schon. Wow.
Wir machen einfach weiter.
Wenn in einer kritischen Situation ein guter Mitarbeiter kündigt, dann hat man eine relative Katastrophe. Das kann locker 100, 200, 300, 1 Million kosten. Und dann wird der Arbeitgeber doch irgendwo, den kann man zwingen, sich anständig zu benehmen. Das können die Mitarbeiter tun. Das Problem ist, Wie entscheiden die sich? Meine Erfahrung ist bei vielen Reformen, wenn ich was anstoße, ist, dass die extrem guten Mitarbeiter oft sagen, ich habe da kein Problem, ich kriege ein sattes Gehalt. Die sind geehrt oder so, oder sind die Schlüssel, haben die Schlüsselpositionen, finden sich gut, und die müssten im Grunde die Kultur eigentlich voranbringen.
Das ist ja, ja eigentlich.
Also praktisch, wenn ich, wenn, wenn man, wenn, wenn an Universitäten alles unterfinanziert ist, man kriegt gar nichts mehr, und, ja, und die Assistentenstellen sind nur noch ein Drittel und so weiter. Man kann nicht richtig forschen, weil man gegen Amerika keine richtige Laborausstattung hat und so weiter und so weiter. Und dann kann man die ganze Zeit jammern. Und dann, dann sagt man, dann gibt es natürlich ein paar Professoren, so Art Nobelpreisträger, die werden gepampert, kriegen auch 1 Million dazu, die in Max-Planck-Gesellschaften sowieso. Und die kämpfen nicht mit. Also die Elite sagt, mir geht es gut. Es geht aber eigentlich um das Verbessern der Gesamtkultur. Und da ist es schwer, jemanden zu finden, der kämpft. Da müsste irgendwie der Mittelbau aufstehen und sagen, so machen wir nicht mehr weiter. Und die müssten dann einfach nicht sagen, wir wollen unbedingt mehr Gehalt oder Urlaub haben, sondern einfach, was man so locker sagt, bessere Arbeitsbedingungen. Die sind einfach nicht gut.
Aber das fehlt ja vielleicht auch da am Bewusstsein des einzelnen Menschen, dass er eben sich, wenn er für einen Job sich bewirbt bei einer Firma, dass es um mehr geht als, was ist wichtig meistens, Geld und Urlaub und dergleichen und ob das Eckbüro da ist oder nicht. Aber dass man sich der Rolle bewusst wird sozusagen, die man spielt in so einem Ding. Und wenn das aber so bleibt, dass man sich eigentlich auf eine Stelle bewirbt, weil es dann Geld, entsprechendes Geld gibt und man dann im Grunde eine entsprechende Karriere so rückwärts orientiert, wie es so früher war, vor sich hat, dann wird sich das nicht ändern. Und dann wird weiterhin sozusagen das Management eigentlich mit diesen alten Managementstilen, die Sie beschrieben haben, im Grunde bestimmen, wo es lang geht. Und ja, es das wird nicht so funktionieren.
Nein, es ist unheimlich schwierig, das zu ändern. Das ist überall so. Ich meine, ich habe jetzt, ich habe vorige Woche war ich jetzt in einer Bildungseinrichtung, habe vor lauter Bildungsfachleuten angesprochen. Ich habe gesagt, das Hauptmanko, insbesondere in den schlechter bezahlten Berufen, ist, dass sie nicht gut erzogen sind. Also in Augenhöhe mit dem Kunden zu reden. Dann würde man jetzt im Callcenter oder so, ist das eine kritische Größe sozusagen, dass wenn da einer jetzt anruft, dass man spürt, was er will, dann kann man die Arbeit in der Hälfte der Zeit kriegen und der Kunde ist total zufrieden. Und die Fähigkeit haben dann eben nicht so jeder beliebige, ja, die wird gar nicht so ausgebildet. Und man lernt immer noch, welche Monsunwinde wann wehen und wie das Klimadiagramm von, weiß ich, Ho Chi Minh Stadt oder sonst was, am besten mit alten Atlanten, noch mit alten so. Und dieses Menschliche, das wird schon beschrieben in den Lehrplänen als Kompetenz, aber im Grunde wäre es ganz gut, dieses Konzept Augenhöhe mal besser zu betrachten. Also dass Menschen untereinander so hinkriegen, dass sie jeder mit jedem mit Augenhöhe reden kann. Also der nicht so gute Bezahlte bei McDonald's mit seinen Kunden, das geht. Da auch die Leute im Zug mit den Kunden und so weiter, dass die irgendwie eine gewisse, auch als Mensch was hergeben sozusagen. Und das ist jetzt nicht unbedingt von irgendwelchen Höchstleistungen in Fremdsprachen oder so abhängig. Das ist eine andere Frage. Und da gibt man sich zu wenig Mühe, finde ich. Und genau diese Dinge, also die weichen Faktoren oder die Soft Skills, die verbauen jetzt einem vernagelten Ingenieur, der nur sein Spezialfach Hydraulik oder so kann, auch die Karriere. Die sagen, dann mach eben deine Hydraulik da weiter, aber er kann nicht so richtig Projekte lernen. Dann kommt dazu, dass die Anforderungen an Erziehung und Bildung unheimlich gestorben, mit Bildung meine ich sowas. Klarkommen mit Menschen und so. Die sind unheimlich gestiegen. Also ich hab damals 1990 im Assessment Center gesessen für Manager. Also bei IBM musste man durch so ein 3 Tage bewacht und diskutieren und irgendwie sich streiten und dann gucken sie, wer da irgendwie durchkommt. Also wer Recht behält oder ob man sich anständig benimmt. Ich habe manchmal satirische Bemerkungen gemacht, die haben sie mir dann unter die Nase gehalten. Ich sei wohl verrückt geworden, irgendwie Witze zu machen in Meetings. Das darf man nicht. Egal. Und ich habe mal vorher durchgelesen, was man können muss, um diese heilige Führungskraft zu werden bei einem großen Konzern. Und da kommt es eben darauf an, dass man mit Leuten umgehen kann, dass man eine persönliche Autorität ausstrahlt, dass man auf Augenhöhe mit den Leuten reden kann, dass man organisieren kann, dass man sozial Empathie hat mit denen und so weiter. Das ist eine lange Liste. Ja, das heißt dann Führungskompetenz, Sachkompetenz und soziale Kompetenz. Und das war ein Haufen Zeug, was man kennen musste. Und wenn man aber heute, jetzt sagen wir mal mit 27 bei Siemens oder sonst wo einsteigt oder bei Novartis, dann wird von einem Projekt, wird mit 30 ist man dann Projektleiter von irgendwas und dann wird genau das erwartet, dass man eine gewisse Führungskompetenz hat, ohne, das ist heute viel schwieriger, ohne dass man Chef von dem ist. Ein Projektleiter ist nicht Chef von den anderen Leuten. Ja? Die haben ja den Personalvorgesetzten woanders. Die kommen ja nur für einen Monat da zu dem Projekt zu. Und dann muss man so einen Hühnerhaufen regieren, der im Grunde die Boni und die Gehalt von seinem Personalvorgesetzten kriegt. Und dann hat man einen ganzen Haufen Leute, die einem zugeordnet sind. Die muss man führen, sozial hinkriegen. Und ich muss auch fachlich jetzt mit dem Product Owner in diesem agilen System reden und irgendwie eine Ahnung haben. Und dann stellt sich heraus, dass früher angenommen wurde, dass vielleicht nur 5-6% diese Fähigkeiten mitbringen von den Gesamtmitarbeitern in so einem höherwertigen, also höher Jobkonzern. Und heute verlangt man das eigentlich so von mehr als der Hälfte. Und das ist gar nicht klar. Und auch die Notwendigkeit, die Leute vielleicht dahin auszubilden, ist nicht klar.
Das ist ja so ein bisschen was, was nicht gelernt wird quasi von den zukünftigen Menschen, die in den Unternehmen arbeiten.
Ja, warum? Ich meine, heute würde man doch sagen, dass wenn einer neu in ein Unternehmen kommt, dann lernt er erstmal so Umgang mit Kunden, 4 Wochen Lehrgang, 4 Wochen, wie Projekte organisiert sind, welche Rollen es in Projekten gibt, was Agilität und so, was immer man da beibringen will. Das Wichtigste ist eigentlich, ich sage immer den Newbies, also ja, man muss wissen, was der Chef über einem, also was der Chef von einem selber, also mein Chef drüber, der sagt mir den ganzen Tag, was er will.
Ja.
Das weiß ich. Jetzt müsste ich aber wissen, was der Chef da drüber und vielleicht noch einen da drüber weiß. Und wenn man das rauskriegt, dann kann man viel besser arbeiten, weil man die Strategie weiß, wo es hin will oder so. Mhm. Und weiß auch, wie mein Chef jetzt manipuliert wird von dem da oben oder sowas. Und das sind Fähigkeiten, die sind den Leuten nicht mal theoretisch gesagt worden. Also, dass man viel besser arbeiten kann. Ja, also.
Aber ist denn,
wenn ich nicht nur den Pfarrer höre aus dem Dorf, sondern sogar die Bibel gelesen habe und weiß, was Gott will. Also, dass man sozusagen das große Ganze auch mal ein bisschen versteht und dass man sich auch da reinversetzt und übt sozusagen oder willentlich drüber nachdenkt, was eigentlich das Ganze für einen Sinn hat.
Ja.
Und dann wäre es schön, dass das Ganze auch wirklich einen Sinn hat. Also im Augenblick erlebe ich also die größten Irrtümer, die jetzt auch auf Twitter, LinkedIn oder so gesagt haben, die sagen immer, da oben sind irgendwelche Schweine oder sie sind gierig oder so. Und dann sage ich, du, ich kenne ganz viele, aber gierig sind die nicht. Vielleicht ganz oben, also wo es um Milliarden geht oder 10, 20, 30 Millionen. Das kann sein, dass die da drauf gucken. Aber sie sind eher durch Angst getrieben oder durch Panik, dass sie vielleicht jetzt abgesägt werden oder sowas. Oder manchmal sind sie auch gar nicht so gut oder sind überfordert an der Stelle und so weiter. Und dadurch reagieren Chefs irgendwie von außen gesehen fast zufällig, weil man nimmt das nicht an. Man nimmt an, die sind irgendwie gierig und auch fähig und können alles und so. Und dann sieht man, also so wie ein Gläubiger sagt, warum macht Gott das nicht so, dass keiner leidet oder warum ist das überall nicht in Ordnung? Und das wird auf LinkedIn immer von so typischen Mitarbeitern darauf geschoben, dass da irgendeine Schweinerei im Gang sind oder irgendwelche Eliten befeuern die Politik oder der sitzen welche und sagen, der Merkel, sie soll das machen und da überall sind Lobbyisten. Die sind natürlich auch da, aber so manchmal sowas wie, die Leute vermuten als letztes sowas wie Rücksichtslosigkeit oder vielleicht sogar Unfähigkeit oder da dass Leute überfordert sind, weil sie gerade frisch befördert sind und müssen irgendwie Scheinmacker raus.
Aber ist doch schlimm, dass man sich über solche Dinge Gedanken machen muss, die ja eigentlich, ne, dieses Überlegung, wer was oben wie macht und welche Strippen man ziehen muss, die ja eigentlich mit der Sache nichts zu tun haben.
Doch schon.
Das sind die anderen 45%.
Dabei lerne ich doch. Also wenn ich lerne, was die da oben eigentlich wollen und vielleicht ein bisschen mitdiskutiere, was sie wollen sollten, dann kann ich die Kultur auch ein bisschen verändern. Und ich kann irgendwie besser verstehen, warum sie was wollen. Also zum Beispiel ein typischer Fehler von Mitarbeitern ist, dass sie, also gerade von den Braven, also die echt arbeiten, also die Leistungsträger oft, die machen alles, was von oben gesagt wird. Also die sagen dann, also wir brauchen mal eine Liste für das oder das, oder sie möchten die Frauenquote gemessen haben und sie möchten das und das. Immerzu wird irgendwas gefragt. Und da wird man, wenn man brav ist, locker um 20% seiner Arbeitszeit bestohlen. Und da oben, wenn man jetzt weiß, da oben ist sie einfach nur aufgeschlagen, hat in einem Handelsblatt einer gefragt, wie ist bei euch die Frauenquote in jedem Werk einzeln? Weiß keiner. Und dann erfassen sie die ganz schnell. Und dann werden lauter Arbeiten, die entstehen zufällig durch externe Impulse, haben aber mit der Arbeit und auch mit dem Konzern nichts zu tun. Und manchmal ist es besser, man versteht, warum jetzt genau was erhoben werden soll und mit welchem Zweck und welchen Sinn das hat. Und wenn es sinnvoll ist, macht man mit. Und wenn es keinen Sinn hat, dann versucht man es abtropfen zu lassen. Eine gute Methode ist, wirklich auf die dritte Deadline zu warten. Also man kriegt dann so ein bisschen, ich erwarte eine Rückmeldung bis, und es ist ganz oft so, dass sich die Probleme erledigt haben, sagt man ja auch. Vieles löst sich durch Warten. Das liegt daran, dass ganz viele Jobs durchs Unternehmen getragen werden, die dann im Grunde obsolet sind. Ja. Also insbesondere Sicherheitsfolien zu machen der Chef möchte noch 20 Folien drunter haben, wenn er was Schwieriges gefragt wird. Ja, also als Unsicherheit. Niemand hat Zeit in irgendeinem Mensch. Ich habe noch nie gesehen, dass man Ersatzfolien braucht. In der Regel sind die Vorträge alle zu lang, die Tagesordnung völlig zu dicht. Meistens fallen ganze Slots weg. Also man kommt dann nächstes Mal dran. Es ist nie so, dass einer plötzlich statt einer halben Stunde eine anderthalb Stunden.
Und braucht. Zugehört wird sowieso nur zugehört
zu wird auch. Und dann 30%. Machen sie aber alle nochmal 20 Folien hinten dran mit ganz feinen Sachargumenten, damit sie safe sind, wenn eine dumme Frage kommt oder so. Da fällt so viel Arbeit an, und da müssen Mitarbeiter schon irgendwie ein Gefühl haben, was das Ganze soll, und ein Gefühl haben, welche Arbeit zum Ganzen beiträgt und was jetzt gerade so eine Kapriole ist.
Ich würde mal Versuch einer Zusammenfassung machen und ob Sie dem zustimmen. Also wir halten mal fest. Mir scheint auch selber und auch so nach dem, was Sie sagen, dass im Grunde die Hoffnung darauf, dass das Management in irgendeiner Form so einen Wandel, der da nötig wäre, hinbekommt, halten wir für nicht sehr wahrscheinlich. So würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite kommt es mir jetzt so vor, dass im Grunde die Tatsache, dass die Mitarbeiter auch mal für sich selber so einen kulturellen Anspruch auch definieren und anspruchsvoller werden, auch für richtig. Also ich denke ja auch in der
gesamten... Sie haben die Macht, das jetzt zu tun.
Genau, und in der gesamten Gesellschaft ist es ja auch so.
Sie
könnten
es immer machen, aber jetzt hätten Sie den Hebel, es auch durchzusetzen.
Richtig, also jetzt
sitzen Sie am längeren Hebel, wie eingangs gesagt, ne? Arbeitnehmermarkt, und die Menschen sind ja sowieso letzten Endes diejenigen, die zum Beispiel darüber entscheiden, ob wir die Klimakrise hinbekommen, ob wir Energie sparen. All diese Themen sozusagen hängen an den Einzelnen. Und wir gehen halt ja so ein bisschen weg davon zu sagen, ja, das haben die falsch gemacht und die Konzerne und die Institutionen, sondern zu sagen, ja, okay, der Mensch selber, und auch in diesem Kontext. Im Grunde nicht mehr Employability, sondern im Grunde, ja, wie nennen wir das? Also da müssen wir uns dann mal ein weiteres Wort überlegen. Und anfangen tut das doch eben tatsächlich bei dem Thema Bildung. Also Bildung sozusagen dann schon in der Schule, beim Abitur, beim Studium, dass man so ein neues Denken mitbekommt und nicht am Ende die Flöhe rauskommen, die gar nicht mehr hochspringen, weil ihnen gesagt wurde, da oben ist irgendeine Glasplatte, die gar nicht da ist. So ist das, habe ich was vergessen? Oder könnte man so.
Ja gut, man muss dazu mir sagen, weil Leute, du predigst immer, Gunda, es passiert aber nichts. Ich sage, das sind relativ lange Geschichten. Wir haben gerade auf Twitter gehabt, man braucht so ein Event, also dass eine Firma einfach gar keine Mitarbeiter kriegt und der Gewinn sinkt. Und dann holt man vielleicht einen Boss, der jetzt ein bisschen freier ist. Also zum Beispiel, so, ich kann das nicht genau bis in den Konzern verfolgen, aber der Dieter Zetsche, Doktor, sagen die da immer, das ist ganz wichtig da. Herr Dr. Zetsche und Tim Höttges, ich weiß nicht, weiß ich nicht, die haben ja dann Sneaker getragen und die Krawatten abgemacht. Und dann machen das alle. Also praktisch, es gibt so Kulturzeichen, wenn irgendwelche Manager sich wirklich hinstellen und mal was Neues anfangen, dann wird das auch gemacht. Bei Novartis ist, glaube ich, auch so ein Jüngerer. Und wenn man es gut macht, kriegt man vielleicht, sagt sich ein Konzern, wir holen jetzt mal Leute, die so eine neue Kultur verkörpern. Und die dann vorleben oben und dann rieselt das so runter. Also bei den Krawatten ist es so, dass sie wirklich weg sind. Also man auch auf Tagung tragen nur noch wenige Krawatte. Es ist vielleicht noch im Versicherungsbankbereich,
Nur gesagt,
aber
fang an mit Krawatte, wenn alle anderen auch mit.
ja, na, aber ich habe jetzt so eine ganze Sammlung zu Hause, so 30 ganz schöne, so Sevenfold British Style. Die werde ich wahrscheinlich nicht nur noch zu Hochzeiten anziehen oder so für die Zeremonie. Aber da fängt es auch an, dass man das lässt. Und das sind einzelne Zeichen gewesen, also gefühlt von mir durch Tim Höttges und Herrn Zetsche, dass das weggekommen ist. Und wir brauchen einfach dann auch ein paar Ausnahmeführer, die sowas irgendwie vorleben und anders sehen. Und dann brauchen wir halt vielleicht auch mal ein bisschen mathematischen Verstand zu sagen, wir brauchen 15% Reserve, so grob also dass man nicht sozusagen Verschwendung durch, also Reserven als Verschwendung sieht. Ja, ich habe so ein, das ist ein dämlicher Witz, den habe ich irgendwo in der Kolumne geschrieben. Das Unternehmen ist wie so ein Gyros in einer Bude, in einer Dönerbude. Immer da, wo es sich verbrannt hat, schneidet das weg. Ja, und zum Schluss bleibt der Unternehmensstab über. Ja, so, und, man,
Sehr
man,
brachial, was du sagst.
das ist sehr brachial. Aber andersrum geschrieben, die haben die McKinseys und so, die haben natürlich die Verschwendung gefunden in den 90er Jahren. Da war auch welche. Man hat so, wirklich so opulente Sachen gehabt. Also wir mussten nicht begründen, warum das Hotel 300 Euro kostet. Oder, ne? Das haben Mitarbeiter gar nicht so ernst genommen, aber die Top-Manager haben dann gesagt, wenn es erlaubt ist, dann gehen wir auch in so 10-Sterne-Hotels oder sowas. Ja? Und dann kriegten wir langsam so runterriegelt, dass es nur noch irgendwie 100 Euro kosten darf. Und gab es schon Verschwendung. Man kann das irgendwie auch anprangern, dass das so ist. Das war auch in Ordnung. Aber dann hat man angefangen, eben immer weiter alles wegzumachen, bis es dann freudlos wurde. Und um in dem Fleischbild zu bleiben, man hat immer das Fett weggeschnitten und man kümmerte sich nach einiger Zeit nicht mehr, dass es blutete. Ja, und dass man schon lange über das Fett raus ist. Und das ist eine generelle Sache. Das hat nichts mit dem Management als solche zu tun, sondern der Trübsinn, der entsteht, wenn man jetzt so alles auf Minimalniveau hat, weil man dann Dauerstress für das ganze Leben vor sich hat und es gibt keinen drin, wenn man aus diesem mathematischen Wahnsinn nicht rauskommt. Also Management hin und her. Also wenn ich keine Reserven habe, kann man nichts mehr machen.
Okay, also da würde ich jetzt auch mal abschließend ergänzen, dass ich glaube, die Situation, die wir jetzt gerade so erleben, mit den doch allzu vielen Krisen, die wir durchmachen, in jedweder Hinsicht, möchte ich nicht alle aufzählen, das sind mittlerweile ja eine ganze
Ganz viele.
dass es eben nicht eine Krise, sondern all diese vielen
Ja.
Krisen braucht, um damit sich wirklich was ändert.
Ja, ich meine, ich bin jetzt in verschiedenen Branchen. Ich habe auch mal eine Liste geschrieben, die Shitlist in Germany. Also, die ist von 2080. Die Bundeswehr kann wahrscheinlich nur noch mit Holzschwertern sind, weil ich habe das. Ja, das ist von 2018, nicht jetzt, weiß man es ja. Die Unis verfallen, die Schulen verfallen, die Pflegesysteme brechen zusammen. Das habe ich 2018, ist auf meiner Homepage. so eine ganze Liste. Und das Problem ist, also ich bin jetzt auf einer Bildungskonferenz und sagen, wir müssten mehr Geld haben. Dann sagen sie, die oben damit Mittellandkanal müssten wir wieder ausschachten, weil die Schiffe bald nicht mehr durchkommen. Ja, und wir müssten das Wasser klären und wir müssten das machen und wir müssten ein Gasterminal haben und so weiter. Und wir sind so runtergewirtschaftet, dass diese Klagen nichts mehr helfen, weil ja alle die Milliarden wollen. Die sind nicht mehr da. Und jetzt hilft vielleicht im Grunde nur so ein, also was der Roman Herzog vor genau 25 Jahren gesagt hat, 97, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und ich schreibe jetzt immer, es gibt leider keinen Ruck durch Deutschland. Und wann findet der statt? Warum muss ich mir dauernd sagen lassen, in Schweden machen die das richtig? Jetzt muss ich vereinzelt sogar sagen hören, in Italien machen sie schon was besser als, ja, wo immer gesagt wird, Italiens Chaos. Und wir sind sowas wie ein Einser-Schüler, der das immer noch weiß, der ist jetzt auf 3- abgedriftet. Und sowas wie, sagen, es ist vielleicht politisch nicht erwünscht, aber Südkorea ist ein 6er-Schüler, der jetzt auch auf 3- ist. Ja, nehmen wir mal an, so ein Fall. Und wir sagen dann, wir sind genauso gut wie die. Das stimmt nicht, sondern bei uns geht es noch runter auf 6 und bei denen auf 1 hoch. Und das heißt, wir verwechseln den Status, das Statusgefühl durch ein mangelndes Gucken auf die Tendenz. Also wir fallen und die anderen steigen gerade. Und wir müssen die Fallbewegung irgendwie vermeiden und das tut wahrscheinlich irgendwann richtig weh oder eben nicht.
Das wollte ich gerade ergänzen, dass wir tatsächlich wahrscheinlich eben auf die 6 noch fallen müssen, bevor, wenn es schlecht.
Ja, wir haben gerade eine Diskussion, du redest immer über Klima, warum geschieht eigentlich nichts? Ich habe bei der Republika jetzt vor 3 Wochen gesagt, man muss auch die Menschen mitnehmen. Man kann nicht einfach sagen, jetzt so alle diese Theorien, Gender, Race und so weiter, alle den Leuten vor die Nase setzen. Ihr müsst einfach die Regeln doch denen erst nochmal verraten und dann so ein bisschen mitnehmen. Und dann muss man geduldig warten auf ein Event sozusagen, wo man sagt, okay, jetzt machen wir das. Und dann haben die gesagt, ja, ich will aber nicht warten oder worauf muss ich warten? Dann sage ich, ja, guck mal, ganz, ganz zynisch und traurig, wir haben gewartet auf Fukushima, da ist irgendein furchtbares Unglück passiert und dann haben wir so eine Zeitscheibe wie beim Schießen von Raketen auf dem Mars, hat man plötzlich so ein Window und sagt, jetzt verbieten wir Kernkraft und dann machen das alle Deutschen. Das ist völlig so ein Instinkt, wir werden nicht durch Vernunft regiert, sondern durch so eine Art Instinkt, der plötzlich sagt, oh, dann machen wir das. Und wenn irgendwie ein paar Filmstars an Corona sterben, dann sagen, okay, jetzt setzen wir Masken auf, aber nicht einfach so. Und das Traurige ist, wir brauchen einfach so ein Event und jetzt schlagen aber leider die Events überall zu. Also,
und erzeugen Chaos.
Ja, also wir haben kein Gas, wir haben das und so weiter. Und jetzt springen leider die Deutschen von Problem zu Problem. Also wenn jetzt Corona hat, dann ist eine Tagesmeldung. Demnächst im Herbst wird dann die Inzidenz über 1000 steigen. Da ist sie, glaube ich, auch schon, weil die Leute keine PCR-Tests mehr machen. Ist egal. Aber wenn es wirklich auf 1000 steht, dann eine Woche machen die Medien einen PCR-Test. Und dann kommt wieder zu sagen, die Leute, macht doch mal Klima, jetzt macht mal irgendwas zu Ende. Und dann sagen sie, aber jetzt haben wir Angst mit den Gaspreisen. Und ich leide so ein bisschen, dass man sagt, man darf dem deutschen Volk nichts zumuten, also dass sie irgendwie leiden unter einem Krieg. Also wir führen so passiv so ein bisschen den Krieg ja mit. Ja, und dann natürlich, wie gesagt, als Mathematiker ist es faktisch so, dass Putin jetzt die Hälfte des Gases schickt, aber für einen 3-preisen Preis dafür kriegt. Das heißt, kriegt mehr Geld als vorher und wir sitzen in der Tinte, weil wir kein Gas haben. Ja, und dann denkt man manchmal, was machen die da? Und im Grunde, ich fühle mich manchmal so wie völlig im Chaos. Meine Frau, wir sitzen manchmal, haben öfter zusammengesessen und gesagt, so vor 10 Jahren haben wir gedacht, wir sind die erste Generation. Ich bin das dann. Also ich bin jetzt, ja, gleich nach dem Krieg geboren und ich bin der erste Mensch sozusagen in der Geschichte der gesamten germanischen Historie von -5000, der keinen physischen Krieg erlebt hat. Ja, immerhin. Dann haben wir gesagt, wahrscheinlich bleibt das auch so und es passiert nichts und es ist alles gut. Und jetzt fängt das plötzlich also seit einigen Jahren an, so ein Chaos zu machen. Ich weiß nicht, wie wir da ausbrechen. Es gibt kein einfaches Rezept. Damit müssen wir leider schließen. Also mir fällt keins ein. Ich behaupte auch keins zu haben.
Ich glaube auch nicht, dass das für unsere Gespräche, hey, wenn wir das gefunden hätten.
Ja, nein, aber weil immer Leute kommen und sagen, also praktisch mir schreiben dann Leute, du musst einfach das Geldsystem abschaffen. Dann sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist so komplex, das verstehe ich noch nicht mal selber.
So,
Ja,
das
oder?
Thema,
Ja,
was ich
nein.
thematisiert hatte, nämlich Zukunft ohne Geld, auch sehr interessant, aber noch viel utopischer als das, was
Ja.
wir besprochen
Ja,
haben.
nein, aber da es gibt, ich finde, was wir jetzt besprochen haben, sind diese Wirkungskräfte, die sind sehr mächtig. Ja, also der Trend zu Wasserstoffmotoren oder sowas, weil man das speichern kann. Der Trend, dass wir eben zu wenige Arbeitsplätze haben, was dauerhaft so bleibt, weil die Leute jetzt langsam die geburtenstarken Jahrgänge in Pflegeeinrichtungen verschwinden. Also es ist nicht nur so, dass die als Arbeitskräfte verschwinden, sondern die erfordern ja durch die Pflege dann noch mehr Arbeitskräfte. Also für jeden in der Pflege muss man noch ein Zehntel oder ein Drittel oder irgendwas dazu haben. Und das sind einfach Kräfte, die einfach unausweichlich da sind. Und wenigstens wäre schon mal ganz gut, wenn wir diese Kräfte klar sehen und vernünftige Schlüsse daraus ziehen, weil diese Kräfte einfach da sind. Ob wir wollen oder nicht. Ich werde oft gefragt, wenn ich sowas vorhersage oder diese Kräfte aufzähle, wieso willst du sowas? Bist du Technologie-Freak oder so? Ich sage, ich will gar nichts. Ich sage, was kommt? Und ihr müsst euch darauf einstellen. Dann sagen, wir wollen aber nicht, dass das kommt. Ich sage, dann macht was. Ja, ja oder, aber solange ihr nichts macht und die Kräfte dahin zielen, wird es so, wie ich gesagt habe. Und da ist vieles nicht schön.
Aber es ist in unserer Hand, um positiv zu enden.
Es ist im Prinzip in unserem.
Aber es liegt in der Hand jedes Einzelnen und
Ja.
auch in Ihrer und meiner. Wir werden das, glaube ich, mal wieder fortsetzen. Im nächsten Jahr, vor einem Jahr haben wir gesprochen, jetzt können wir uns sozusagen uns für nächstes Jahr schon verabreden. Herr Dück, vielen Dank, dass Sie in unser schönes Studio hier gekommen sind. Vielen Dank für das
Ja,
Gespräch.
danke auch für die Einladung. War Freude.